HR Info. Kultur.
Mit Juliane Orth. Wenn es um die Kopfbedeckung von muslimischen Frauen geht, kann man sicher sein, dass eine aufgeregte Debatte folgt. Die einen sprechen von Unterdrückung, die anderen von Freiheit der Religion und des persönlichen Kleidungsstils. Kein Wunder also, dass eine für Anfang April geplante Ausstellung über muslimische Mode schon im Vorfeld für Diskussionen sorgt. Der Direktor des Museums Angewandte Kunst versteht die Aufregung nicht. Für Matthias Wagner-Kahr geht es darum,
eine Mode vorzustellen, bei der es durchaus und ganz klar um die Selbstbestimmung der Frau geht.
Wir lüften den Schleier, was sich hinter dieser Ausstellung verbirgt und wie viel Skandalpotenzial sie tatsächlich birgt. Außerdem berichten wir über die türkische Autorin Asle Erdogan, die in Frankfurt im Exil lebt. Asle Erdogan ist ein Multitalent. Sie ist Physikerin, Journalistin und Schriftstellerin. Wegen ihrer kritischen Texte über den Umgang der Türkei mit den Kurden wurde sie im Juli 2016 verhaftet. Nach einem halben Jahr kam sie frei. Seit September 2017 lebt Asle Erdogan in Frankfurt im Exil. Hier erholt sie sich von den Folgen der Haft. Diese Woche hat Asle Erdogan ihren Roman »Haus aus Stein« vorgestellt, der vor kurzem auf Deutsch erschienen ist. Jan Tussing über die Schriftstellerin und ihr Buch.
My whole life changed with one sentence. Open police.
Mein ganzes Leben änderte sich mit einem Satz. Aufmachen, Polizei. Am 16. August wurde Asle Erdogan von einem bewaffneten Kommando der türkischen Polizei in ihrer Wohnung in Istanbul verhaftet.
So absurd, this 40 men coming into an apartment.
Es war absurd, sagt sie. 40 Männer mit Waffen und Masken in Kampfuniform kamen in meine Wohnung mit Büchern, klassischer Musik und einer Frau, die da rauchend sitzt und Gedichte schreibt. Meine ersten Worte waren, ist das ein Scherz?
Is this a joke?
Kein Scherz, sondern bitterer Ernst. Türkische Behörden sehen die Schriftstellerin Asle Erdogan als Bedrohung. Ihre Waffe, ein Stift. Denn die damals 50-Jährige schrieb über den bewaffneten Kampf der Türkei gegen ihre kurdischen Bewohner. Asle Erdogan reiste in den Osten der Türkei und sah, wie ein halbes kurdisches Dorf von türkischen Polizisten niedergemetzelt wurde. Davon berichtete sie in einer kurdischen Tageszeitung und wurde so zur Staatsfeindin. Ich habe die Wahl getroffen, über Opfer zu schreiben, denn die Geschichte von Opfern ist die Geschichte der Menschheit. Und die sollte erzählt werden. Asle Erdogan wurde im März 1967 in Istanbul geboren und studierte Physik und Informatik. Als eine der ersten Atomphysikerinnen, gerade mal 24 Jahre alt, arbeitete sie am Europäischen Kernforschungsinstitut CERN. Doch ihren Aufenthalt in Genf erlebte sie zunehmend als Qual. Grund die Aggressivität und das ständige Konkurrenzdenken der männlichen Kollegen. Erdogan entschied sich daher zu schreiben. Für Menschenrechte, gegen Rassismus und gegen die Unterdrückung der Frau. Mit zunehmendem Ruhm in der Türkei fiel ihre Kritik am Regime auch zunehmend negativ auf. Für die Autorin bewegt sich die Türkei immer mehr zu einem Unrechtsstaat. Wir sind entsetzt, in Panik. Wir sind unempfindlich oder gleichgültig geworden gegenüber unserem eigenen Schicksal. Wir schauen unbeteiligt zu. Und es ist ein Zeichen für unsere Gesellschaft, die geschockt ist angesichts der Bomben und der Schießereien. Gewalt ist überall. Gewalt, die Asle Erdogan 2016 am eigenen Leib erfahren hat. 136 Tage Einzelhaft, eine Erfahrung, die sie in ihrem 2009 erschienenen Roman bereits vorweggenommen hat. Das Haus aus Stein. Die Geschichte eines Mannes, der nach seinem Gefängnisaufenthalt langsam wahnsinnig wird. Geschrieben hat sie die türkische Autorin, bevor sie selbst verhaftet wurde. Seit 2 Jahren lebt Asle Erdogan in Frankfurt am Main, im Exil. Der Schock ihrer Haft und die Isolation in ihrer Gefängniszelle hat sie nachhaltig geprägt und traumatisiert. Das Haus aus Stein erscheint jetzt erst auf Deutsch, ergänzt durch einen Essay über ihre Zeit in Haft. Das Erste, was wir nach langer Zeit von ihr hören, ihr Kampf für Gerechtigkeit geht auch im Exil weiter.
Jan Tussing über Asle Erdogan und ihren Roman »Das Haus aus Stein«, der jetzt auch auf Deutsch erschienen ist. Es ist nicht gerade alltäglich, dass eine Ausstellung schon vor ihrer Eröffnung für so viel Aufmerksamkeit und Diskussionen sorgt. Contemporary Muslim Fashions ist ab nächster Woche im Museum Angewandte Kunst in Frankfurt zu sehen. Die Schau ist eine Übernahme des M.H. de Young Memorial Museums in San Francisco und hat insofern schon einen Link nach Frankfurt, weil der frühere Schirn- und Städeldirektor Max Hollein sie an seiner damaligen Werkstätte in San Francisco initiiert hat. Und dort konnte sie mein Kollege Markus Schuler sehen. Er gibt schon mal einen Einblick, was uns in der Ausstellung erwartet.
In einer Ecke des Museums läuft auf einer Videowand das Musikvideo der New Yorker Rapperin Monja Haydar. Sie besingt ihren Hijab. Das Kopftuch ist für sie ein Modeaccessoire. Diane Pelangi ist Designerin. Sie ist 27 und lebt und arbeitet in Indonesien. Ihre Hijab-Kollektion ist Teil der Ausstellung im De Young Museum. Pelangi hat ihre Entwürfe zuvor bei der New Yorker Fashion Week gezeigt. Die junge Modemacherin ist für viele muslimische Frauen eine Stilikone. Alleine auf Instagram hat sie fast 5 Millionen Follower. Ich hoffe, dass der Hijab auch bald in der Mainstream-Mode ankommt. Ich würde mir wünschen, dass er auch von vielen getragen wird. Wir Designer machen die Mode und unsere Mode ist nicht nur für Musliminnen, sie ist für jeden, sie ist nur modest. Modest ist das wichtige Wort. Modest Fashion, zu Deutsch bescheidene Mode, bedeutet, sich nicht körperbewusst zu bekleiden. Mehr auch nicht. Rund 80 Outfits und Modestile zeigt das Museum. Designer aus aller Welt haben die farbenfrohen und zum Teil opulenten Kleider zur Verfügung gestellt. Zu sehen ist der umstrittene Burkini ebenso wie der Sport-Hijab von Nike. 44 Milliarden Dollar geben Frauen pro Jahr für muslimische Mode aus. Selbst Ketten wie H&M oder das japanische Label Uniqlo bieten mittlerweile Kollektionen an. Diane Pelangi. Manchmal denken die Menschen, der Hijab werde von unterdrückten Frauen getragen. Er sei ein Unterdrückungsinstrument. Hier in San Francisco können die Menschen ihren Geist erweitern und die Schönheit des Kopftuchs sehen. Die meisten Exponate lassen den westlich geprägten Besucher staunen. Coole, schlichte, hochwertig und wunderschön verarbeitete Kleider und Kostüme sind zu sehen. Vorbereitet hat die Ausstellung die Kuratorin Jill D'Alessandro. Es gibt hier eine große Vielfalt und Reichtum. Wir im Westen haben von der muslimischen Mode häufig eine vereinfachte Vorstellung oder wir kennen die verschiedenen Stile gar nicht. Wir wollen mit dieser Ausstellung die Augen öffnen. Ausgedacht hat sich die Schau der ehemalige Museumsdirektor des De Young Museums der Wiener Max Hollein. Im Sommer ist er nach New York gezogen, wo er jetzt Chef des Metropolitan Museums ist. Die Idee zu Contemporary Muslim Fashions kam ihm bei einem Besuch des Iran vor einigen Jahren. Als er in San Francisco seinen Einfall dann später thematisierte, musste er sich aber auch Kritik anhören.
In der heutigen Zeit darf man nichts über muslimische Kultur zeigen. Wir feiern hier muslimische Kultur. Meine Antwort war darauf, ein Viertel der Weltbevölkerung sind Muslime. Es ist eine der faszinierendsten, auch Modeszenen. Natürlich machen wir da gerade darüber ein Thema, gerade weil es ein wichtiges, bedeutendes, auch teilweise auch brisantes Thema ist, aber weil so wenig auch darüber zu erfahren ist eigentlich fast in breiter Ebene. Und es aber auf der anderen Seite derzeit eben ein auch vollkommen boomender Markt ist, der großen Einfluss auch auf den Westen hat.
Hollein betont, bereits vor der Wahl Donald Trumps habe man die Ausstellung geplant. Sie will keine Reaktion auf die latente Islamfeindlichkeit in den USA sein. Dennoch sei sie auch ein politisches, aber ein unaufgeregtes Statement.
Markus Schuler über eine Ausstellung, die unaufgeregt muslimische Mode zeigen will. Noch sind die Türen zur Ausstellung in Frankfurt geschlossen, aber die Aufregung ist schon da. Ein Schlag gegen Frauenrechte sei das, findet eine Gruppe von Migrantinnen und eine Kommentatorin der FAZ spricht von Toleranz, die blind macht. Die Vogue wundert sich nur über die Aufregung und hat die mögliche Erklärung parat, dass man in San Francisco wohl doch ein bisschen liberaler sei als in Frankfurt. Viel Meinung, wenig Anschauung. Da hilft nur eins, sich selber einen Eindruck verschaffen. Ich bin also ins Museum Angewandte Kunst gegangen und habe mich durch die Ausstellung führen lassen. Oder zumindest durch den Teil, der schon steht. Und dann habe ich Koordinatorin Marit Ifoma-Kupka gefragt, was Modest Fashion eigentlich ist.
Ja, Modest Fashion beschreibt eine weniger körperbetonte Bekleidung. Also das heißt, es gibt keine tiefen Ausschnitte, es gibt jetzt keine tiefen Schlitze bei Röcken, sondern dass alles ein bisschen körperumfließender ist, dass die Kleidung nicht hauteng ist.
Auf jeden Fall geht es um zeitgenössische muslimische Mode. Warum braucht es dazu jetzt eine Ausstellung?
Ja, da gibt es eigentlich diverse Gründe. Ich glaube, zwei große Gründe sind, dass einmal das wahnsinnig ästhetisch ist. Man kann sehr viel sehen über regionale Einflüsse, wo sich auch das regionale Bekleidungstraditionen mit westlichen Bekleidungsvorstellungen mischen. Auf der anderen Seite ist natürlich interessant zu sehen, wie diese Mode überhaupt gelebt wird und auch international Verbreitung findet. Also dass wir jetzt nicht nur Stoff auf Puppen zeigen, sondern auch Street-Style-Fotografien, Musikvideos und wir stellen Bloggerinnen vor, Influencerinnen. Ja, weil hinter dieser muslimischen Modest Fashion auch eine große Bewegung steht, was vielen gar nicht so bewusst ist. Also dass sich dort junge Frauen verbinden über Länder hinweg, über Kontinente hinweg. Und interessant ist auch, dass das über Glaubensgrenzen hinweg passiert. Also es entstehen so ganz viele interessante Grenzverwischungen, Vermischungen, dass wir finden, dass unbedingt vorgestellt werden sollte.
Jetzt hat es ja schon im Vorfeld der Ausstellung eine heftige, kontroverse Diskussion gegeben. Die einen sagen, da geht es um Unterdrückung. Da werden Unterdrückungsmethoden gezeigt, in dem Fall halt Unterdrückung durch eine bestimmte Kleidungsvorschrift. Andere sagen dann, naja, das ist doch selbstverständlich. Milliarden Frauen tragen solche Mode und da stellen wir eigentlich nur etwas dar, was es ohnehin schon gibt. Und es ist eigentlich überfällig, das mal zu zeigen. Was ist denn diese Ausstellung für Sie?
Vielleicht vorab erstmal zu der Kritik. Es wird natürlich immer Menschen geben, die jetzt sagen, dass irgendwas zu wenig in der Ausstellung zu sehen ist oder irgend von anderem ist dann zu viel wiederum in der Ausstellung zu sehen. Dass jetzt nicht alle Frauen überall auf der Welt frei entscheiden können, was sie tragen, das ist uns schon bewusst. Und das wird ja auch in der Ausstellung thematisiert. Das kommt ja auch vor, also wir verschweigen das nicht. Und wenn Frauen andernorts um ihre Freiheit oder sogar ihr Leben fürchten müssen, wenn sie sich für Freiheit und Selbstbestimmung einsetzen, dann ist es natürlich hier umso wichtiger, wo uns ein Grundgesetz Freiheit und Selbstbestimmung garantiert, ein Zeichen zu setzen, wie wichtig eben diese Freiheit und Selbstbestimmung ist. Also dass wir das eigentlich gerade supporten müssen. Und das würde ich sagen, dazu kann diese Ausstellung auf jeden Fall einen Beitrag leisten, weil dort eine Annäherung stattfinden kann.
Können Sie da mal ein konkretes Beispiel nennen, wie die Ausstellung genau solche Probleme thematisiert, an welchen Ausstellungsstücken man das festmachen kann?
Ja, eine Arbeit, die interessanterweise im Vorfeld oftmals missverstanden oder fehlinterpretiert wurde, ist eine Fotoserie von Wesam al-Badri, Al-Couture. Al-Badri ist im Irak zur Welt gekommen und ist dann im Rahmen des Golfkriegs mit seiner Familie in die USA ausgewandert. Und er hat jetzt eine Fotoserie gemacht, auf der Personen mit Niqab zu sehen sind. Und diese Niqab bestehen aus Seidenstoffen, die mit den Emblemen von bekannten westlichen Luxusmarken bedruckt sind. Und das ist eine kritische Arbeit, also die sich eigentlich mit Modest Fashion, also mit dieser Ausbreitung der Modest Fashion kritisch auseinandersetzt. Und zwar von beiden Seiten. Also einerseits die Frage stellt, werden jetzt verschleiernde Kleidungsstücke wie die Burka oder Niqab plötzlich im Westen irgendwie leichter verdaulich, wenn sie jetzt bunt sind und mit bekannten Luxusmarken bedruckt sind. Andererseits auch dieser Einfluss, den eben der westliche Modemarkt auf muslimische Bekleidungstradition hat. Und interessant ist, dass gerade diese Arbeit oftmals dann für eine Kritik an der Ausstellung genutzt wurde, obwohl eigentlich diese Arbeit genau das kritisiert, was die Kritik wiederum an der Ausstellung kritisiert. Also wo so eine ganz spannende Doppelung entsteht.
Das zeigt aber, dass der Schleier ist irgendwie wahrscheinlich das umstrittenste Kleidungsstück und dass die Künstler selber es thematisieren, zeigt ja, dass wir da offenkundig weiterhin einen großen Diskussions- und Abstimmungs- und Abgrenzungsbedarf offenbar auch haben.
Ja, auf jeden Fall. Es ist auch interessant, dass immer wieder vom Schleier die Rede ist, denn Frauen, die sich bedecken, oftmals überhaupt gar nicht vom Schleier sprechen. Also die sind nicht verschleiert, sondern sind bedeckt. Also wo auch so ein interessanter Aspekt des Passiven und des Aktiven mit reinkommt. Also dass halt die Frau, die sich selbst bedeckt, natürlich was Aktives ist und dann in gewisser Weise auch was Selbstbestimmendes unterstreicht, wohingegen dann die Frau durch den Schleier verschleiert wird, was ja wieder was Passives ist. Also das sind solche Sachen, die ich auch im Laufe der Ausstellungserarbeitung überhaupt erst gelernt habe, solche Unterschiede. Also ich habe wahnsinnig viel gelernt. Und gerade das dann immer wieder von der Vollverschleierung, von der Verschleierung gesprochen wird, zeigt, dass da auch ganz einfach viel Aufklärungsbedarf besteht.
Wenn jetzt Leute hier kommen, vielleicht auch durchaus Leute mit Vorbehalten, die sich diese Ausstellung angucken, was würden Sie sich wünschen, was die Ausstellung, mit welchem Gefühl und mit welchen Gedanken man hier wieder rausgeht, was einem die Ausstellung so mitgibt?
Auf jeden Fall, dass Stereotype, Vorstellungen hinterfragt werden, in Zweifel gezogen werden, dass deutlich wird, dass da an den Grenzen Dinge sehr deutlich verschwimmen, dass bei vielen Exponaten gar nicht mehr unbedingt von muslimisch die Rede sein kann. Also dass Besucher, Besucherinnen durchlaufen und sich vielleicht fragen, warum soll das, wieso ist das jetzt hier eine muslimische Ausstellung, das könnte ich auch tragen oder das gefällt mir auch, das kann ich mir auch an mir vorstellen. Also dass so Grenzen abgebaut werden.
Koordinatorin Marit Ifuma-Kupka über die Ausstellung Contemporary Muslim Fashions, die ab 5. April im Museum Angewandte Kunst in Frankfurt zu sehen ist. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich dort ein eigenes Bild zu machen und viele verschiedene Aspekte rund um muslimische Mode kennenzulernen. Der Hijab, die Kopfbedeckung der Frau, sorgt zuverlässig für Diskussionen. Dabei gehören Frauen mit Hijab längst zum Straßenbild und sind immer mehr auch in den Medien präsent. Unsere Autorin Hadija Haruna hat mal durchgeklickt.
So hat zum Beispiel Funk, das junge Online-Angebot von ARD und ZDF, ein Modeformat auf Instagram, Terry Bell, mit einem sonst untypischen Moderatorinnen-Trio. Zwei sind weiß, blond und braunhaarig. Die dritte ist schwarz und trägt Hijab, in den unterschiedlichsten Stilen, gewickelt, zum Turban gedreht oder mit einem Kopfband geschmückt. Mode ist für uns Identität, ein Gefühl, eine Challenge, politisch, schreiben die drei jungen Frauen auf ihrer Seite. Noch sind Moderatorinnen, die Kopftuch tragen, in den Mainstream-Medien eine Seltenheit. In den sozialen Netzwerken sieht das anders aus. Der tausendfach geklickte YouTube-Channel Black Rock Talk wird von Esra Karakaya moderiert. Auch sie trägt Hijab. Für ihr Format wurde sie vom Magazin Edition F für den Preis der 25 Frauen, die mit ihrer Stimme unsere Gesellschaft bewegen, nominiert. Mit ihren Gästen spricht Karakaya über westliche Schönheitsideale oder diskriminierende Sprache. Sie wünscht sich eine neue deutsche Medienlandschaft, in der sich alle repräsentiert fühlen. Ich möchte an einen Punkt kommen, an dem ich moderiere und mein Aussehen irrelevant ist, sagt Karakaya in einem Interview. Sie weiß, dass es heute noch sinnlos wäre, sich direkt bei einem großen Sender zu bewerben. Für einen Wandel braucht es mehr als eine Person. Aber Karakaya ist eine von vielen Muslim Girls, die heute schreiben, performen oder bloggen und sich diesen Wandel wünschen. Wie zum Beispiel auch die kopftuchtragende TV-Moderatorin Noor Taghori, die 2016 mit einer Fotostrecke im US-Playboy für Aufsehen sorgte. Für ihren Look in schwarzen Jeans, Lederjacke, Kopftuch und knallrotem Lippenstift erntete sie gleichermaßen Lob wie Kritik. Der Playboy schrieb dazu: Taghori bringt uns dazu, uns die Frage zu stellen, warum wir noch immer Probleme haben, uns daran zu gewöhnen, dass es junge Frauen gibt, die bewusst ihren Kopf verhüllen. Auch Taghori setzt sich aus ihrer Perspektive für Frauenrechte ein. Der Playboy-Auftritt sei für sie damals nur ein kleiner Teil des Ganzen gewesen. Ihr Ziel? Die erste Nachrichtensprecherin in den USA zu werden, die Hijab trägt. Wäre das denkbar für Deutschland? Noch nicht. Aber der Weg dorthin ist längst eingeleitet. Schließlich wächst die Generation Vielfalt in Deutschland. Wie einst die Frauen der 68er-Bewegung, emanzipieren sich auch die migrantisierten Frauen, die Frauen of Color, die Frauen mit Hijabs. Das bedeutet, dass die Konflikte zunehmen, weil auch sie mitentscheiden wollen. Wer Integration fordert, muss Platz machen und teilen lernen, schreibt die Journalistin Ferda Attermann dazu in ihrem neuen Buch »Hört auf zu fragen«. Ich bin von hier. Und findet, je weiter Frauen und Migrantisierte in der Gesellschaft aufsteigen, desto mehr Ansprüche stellen sie. Es geht nun darum, dass alle Seiten ihre Absolutheitsansprüche aufgeben. Mehr Integration bedeutet also auch mehr Stress.
Hadija Haruna über den Hijab und die Frage, ob die Trägerinnen dieser Kopfbedeckung ausreichend zur Geltung kommen. In jeder Woche gibt es bei uns den Kulturtipp und der kommt diesmal von Marion Tietke, Chefdramaturgin am Schauspiel Frankfurt. Sie empfiehlt den Europasalon mit Pulse of Europe und dem Politikwissenschaftler Klaus Leggevi. Am 2. April um 19.30 Uhr wird Leckewie im Literaturhaus in Frankfurt die Thesen seines Buches Europa zuerst zur Diskussion stellen. Und darin geht es unter anderem um grundlegende europäische Werte wie Toleranz und Solidarität.
HR Info. Kulturtipp.
Es geht nicht um ein Europa, das zerfällt. Es geht nicht bei den ewigen tagespolitischen Brexit-Diskussionen darum, welche wirtschaftlichen Interessen jetzt wieder im Vordergrund stehen oder welche politischen Ränkespiele, sondern es geht vielmehr ihm darum zu zeigen, dass es unglaublich viele soziale und kulturelle und politische überparteiliche Bewegungen in Europa gibt, die für Toleranz und Solidarität weiterhin einstehen, allem voran die 2016 gegründete Bewegung Pulse of Europe, die das Anwaltsehepaar Röder hier in Frankfurt begonnen und initiiert hat. Und er zeigt noch viele andere Bewegungen. Und ich finde es wichtig, angesichts der Wahlen, die wir am 26. Mai haben, zu Europa, dass wir uns einfach noch mal anders beschäftigen mit Europa und nicht nur in diesem tagespolitischen Diskurs hängen bleiben über Brexit und wie soll er aussehen und zerfällt Europa und gibt es die Rechtspopulisten, sondern einfach mal erfahren, boah, es gibt doch starke andere Bewegungen in Europa, die vielleicht nicht so sehr in unseren Medien vorkommen, aber die trotzdem uns inspirieren können, spätestens am 26. Mai auch noch mal zur Wahl zu gehen. Deswegen mein Tipp, kommen Sie am Dienstag, den 2. April um 19.30 Uhr ins Literaturhaus. Der Eintritt ist frei, aber Sie können danach auch für Pulse of Europe spenden.
Der Kulturtipp in dieser Woche kam von Marion Tietke, Chefdramaturgin am Schauspiel Frankfurt. Und zum Schluss gibt es noch einen echten weiblichen Superstar zu befeiern. Diana Ross hat mit den Supremes die Soul- und Popmusik der 60er Jahre geprägt und war auch als Solokünstlerin äußerst erfolgreich. In dieser Woche ist sie 75 Jahre alt geworden. Nicole Markwald berichtet.
Es ist einer ihrer legendärsten Auftritte. 1983 spielt Diana Ross ein Gratiskonzert im New Yorker Central Park. Sie will mit dem Verkauf von Fanartikeln Geld für einen Spielplatz im Park sammeln. 450.000 Zuschauer haben sich eingefunden. Doch schon nach 25 Minuten ziehen dunkle Wolken auf, ein Gewitter naht. Ross in hautengem orangen Bodysuit sagt trotzig: Ich habe mein ganzes Leben gebraucht, um hierher zu kommen. Ich gehe nirgendwo hin. It took me a lifetime to get here. I'm not going anywhere. Doch nach einer Dreiviertelstunde sind Wind und Regen zu stark. Die Sicherheitskräfte befürchten eine Massenpanik. Diana Ross holt den Rest der Vorstellung am Tag darauf nach. Heute gilt der Film zum Konzert Live in Central Park als einer der besten. We can change things if we start giving. Zu diesem Zeitpunkt ist Diana Ross schon längst ein Superstar. Mit gerade mal 15 Jahren schließt sie sich den Primettes an. Die Formation wird einige Jahre später umbenannt in The Supremes. Sie personifizieren den Motown-Glamour und landen zwischen 1964 und 69 gleich 12 Nummer-1-Hits. Darunter Stop, In the Name of Love und You Can't Hurry Love. Can't 1970 schlägt Diana Ross ein neues Kapitel auf. Sie startet ihre Solokarriere. Besonders die Zusammenarbeit mit dem Songwriter- und Produzentenduo Ashford & Simpson beschert ihr Erfolg. Das Paar gilt als Meisterarchitekten für Soul und R&B. Für Diana Ross komponieren sie unter anderem den Hit Ain't No Mountain High Enough. Anfang der 80er Jahre beendet sie die Zusammenarbeit mit Motown. Und sie versucht sich als Schauspielerin, wie zum Beispiel in Lady Sings the Blues. Eine Oscar-Nominierung folgt. Diana Ross hat insgesamt 3 Töchter und 2 Söhne. Sie wirkt in ihren prachtvollen Roben oder sexy Fetzen, Wallemähne und dem oft dramatischen Make-up wie eine Diva schlechthin. Doch zu Hause, so erzählt zumindest Tochter Tracy Ellis Ross vor Jahren im US-Fernsehen, war ihre Mutter, eine der erfolgreichsten Sängerinnen der Welt, erstaunlich normal. Our life was really, there was a sense of routine and normalcy. Ihr musikalisches Werk umfasst heute 42 Nummer-1-Hits, 90 Singles und 59 Alben. Einen Grammy erhält sie nie. Als Diana Ross im Februar im roten Flatterkleid die Bühne bei den Grammys betritt, gratuliert sie sich strahlend selbst zum anstehenden Geburtstag. Nur eine Legende wie sie kann sich eine solche Geste leisten.
Und auch Happy Birthday to you, Diana Ross. Nicole Markwald hat an die großen Erfolge der Sängerin erinnert, die in dieser Woche 75 Jahre alt geworden ist. Das war HR Info Kultur. Den Podcast zur Sendung gibt es auf hrinforadio.de. Mein Name ist Juliane Orth.